Heute vor 100 Jahren hat die Expedition um den norwegischen Forscher Roald Amundsen den Südpol erreicht. Ein Grund, uns heute hier in D-Radio-Wissen der Antarktis anzunähern, von vielerlei Blickwinkeln aus betrachtet. Die Bedingungen dort sind extrem unwirtlich. Es ist extrem kalt, es ist extrem trocken. Ohnehin trifft das Wort extrem auf die Wetterlagen dort generell zu. Eine Ansiedelung dort kommt deshalb nicht ernsthaft in Frage. Allerdings gibt es viele Dinge, die durchaus für nationale und wirtschaftliche Interessen an der Arktis sorgen. Zum Beispiel vermutet man unter dem ewigen Eis große Öl- und Kohlevorkommen. Bis zum Jahr 2041 ist die Situation unter anderem durch das sogenannte Madrider Protokoll geregelt. Das untersagt eben noch bis dahin zum Beispiel die Erkundung und Ausbeutung von Rohstoffen in der Antarktis. Aber was ist danach und welche Regelungen gibt es heute schon? Eine Frage bzw. Fragen, mit denen uns der Geophysiker Professor Heinrich Miller weiterhelfen kann. Er ist stellvertretender Direktor des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das unter anderem Forschungsstationen in der Antarktis betreibt. Guten Morgen, Herr Miller.
Ja, guten Morgen, Frau Link.
Es gibt zwei Regelungen insgesamt. Einmal das Madrider Protokoll und dann den Antarktis-Vertrag. Was genau regeln diese beiden Verträge?
Also der Antarktis-Vertrag, der 1961 geschlossen wurde in Nachfolge des Internationalen Geophysikalischen Jahres, der regelt zunächst, dass die Antarktis der friedlichen Nutzung vorbehalten bleibt und dass alle völkerrechtlich verbindlichen Gebietsansprüche, die es aus früherer Zeit dort gibt, auf Eis gelegt werden, sprichwörtlich. Also die werden nicht wahrgenommen. Es gibt also keine sozusagen lokale Gerichtsbarkeit oder Ähnliches.
Und das Madrider Protokoll?
Das Madrider Protokoll wurde 1991 verabschiedet und dann in den Folgejahren in jeweiliges nationales Recht umgesetzt. Es sind insgesamt inzwischen 27 Länder, die den Antarktis-Vertrag mit Konsultativstatus unterschrieben haben. Ebenso viele das Madrider Protokoll. Das Madrider Protokoll regelt Umweltfragen und Umweltschutzfragen. Die Antarktis ist also ein Kontinent, der irgendwie als gemeinsames Erbe der Menschheit betrachtet wird, der friedlichen Nutzung vorbehalten wird und insbesondere für die Forschung da ist, und gleichzeitig soll er aber auch geschützt werden vor, sagen wir mal, unbedachtem Handeln der Menschen. Also man muss sorgsam im Umweltsinne mit dem Kontinent und den angrenzenden Meeresgebieten umgehen.
Alle diese Regelungen bleiben natürlich in gewisser Weise theoretisch, da ja niemand wirklich in der Antarktis lebt. Kann man sagen, wem die Antarktis gehört?
Das kann man nun von zwei verschiedenen Seiten betrachten. Also nach der gegenwärtigen Rechtslage gehört sie allen, gehört sie der gesamten Menschheit. Es gibt aber eben, wie ich schon sagte, aus früherer Zeit Gebietsansprüche. Und zwar haben 7 Länder dort Gebietsansprüche. Früher war es ja so, wenn man jemand auf Entdeckungsreise geschickt hat, dann hat er irgendwo eine Fahne hingestellt auf neu entdecktem Land und hat es für seinen König oder seine Königin in Besitz genommen. So ging es ja auch mit anderen Kolonien, die aber inzwischen natürlich sich abgenabelt haben. Nur in der Antarktis wohnt ja niemand, der sich abnabeln kann. Also gibt es diese Gebietsansprüche de facto noch, nur werden sie nach gegenseitigem Übereinkommen nicht wahrgenommen.
Sie haben gerade von 7 Nationen gesprochen, die da im Prinzip Ansprüche haben. Welche sind das?
Ja, das fängt mit Australien an. Australien hat wohl das größte Tortenstück. Es sind dann England, Argentinien, Chile, Frankreich, Neuseeland.
Sie haben ja gerade schon gesagt, diese Gebietsansprüche, die begründen sich auf früheren Zeiten. Wie genau?
Das Völkerrecht sagt eben, wenn jemand mal sozusagen Land in Besitz genommen hat, dadurch, dass er als erster dort war und erklärt hat, dass er dieses Land nun besitzt, das gehört ihm dann von da an.
Bedeutet das, dass irgendeins dieser Länder dort auch tatsächlich etwas zu sagen hat?
Nein, denn alle diese Länder, die haben sich eben mit der Unterschrift zum Antarktis-Vertrag verpflichtet, auf ihre Gebietsansprüche mal zu verzichten und das so lange zu tun, wie der Antarktis-Vertrag in Kraft ist. Und der Antarktis-Vertrag, der wurde zunächst 1961 für 30 Jahre abgeschlossen, aber immer mit der Option der Verlängerung. Und jede Veränderung des Vertrages bedarf der Einstimmigkeit. Das ist eigentlich ein gutes Konstrukt, weil Einstimmigkeit kann man schlecht unter 27 Ländern erreichen.
Das klingt alles so wahnsinnig zivilisiert. Ist es das tatsächlich oder gibt es da Teilnehmer in diesem Konstrukt, die ja tatsächlich handfeste Interessen haben, die sie gerne auch irgendwann mal durchgesetzt haben möchten?
Naja, also zurzeit ist es, soweit ich das beurteilen kann, sehr zivilisiert. Es gibt ja jährliche Konferenzen der Antarktis-Vertragsstaaten, wo man sich eben über Fragen der Antarktis und wie man mit ihr umgehen soll und wie man eben auch mit dem Umweltschutz umgehen soll, regelmäßig austauscht. Und das endet alles immer im Konsens. Da muss man natürlich oft mal lange diskutieren, weil es natürlich von Land zu Land verschiedene Auffassungen gibt. Aber es endet immer mit Konsensbeschlüssen. Das ist auch ein Grundprinzip, dass man eben Einstimmigkeit braucht und das heißt immer Konsens.
Konstruieren wir mal einen zugegeben sehr hypothetischen Fall. Sie haben ja gerade eben davon gesprochen, dass es auch eine fehlende lokale Gerichtsbarkeit gibt. Was ist denn, wenn es zu einem strafrechtlichen Delikt käme in der Antarktis? Welche Rechtsprechung wäre dann gültig?
Dann gilt die Rechtsprechung des Landes, dessen Staatsbürger die Person ist, die eine kriminelle Handlung begangen hat oder die eine Handlung begangen hat, die gegen die Auflagen des Madrider Protokolls verstößt. In unserem Fall gibt es ja in Deutschland eben ein Gesetz, ein Ausführungsgesetz zum Antarktis-Umweltschutz. Jede Tätigkeit durch einen deutschen Staatsbürger oder für eine Expedition, die von Deutschland ausgeht, muss genehmigt werden. Und da gibt es natürlich auch sozusagen Auflagen. Und wenn man solche Auflagen nicht erfüllt, dann kann man vor Gericht gezogen werden und die Strafen sind dann nicht ganz unerheblich.
Also ein rechtsfreier Raum ist die Antarktis nicht, aber trotzdem nach allem, was Sie uns jetzt erzählt haben, entsteht ein sehr interessantes Bild. Letzten Endes ist es mit der Antarktis ein sehr futuristisches Konzept. Alles, was dort geregelt wird, beruht auf einem Miteinander, auf einem Konsens der Entscheidungen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und 1961 war ja Kalter Krieg. Und die Länder, die in der Antarktis geforscht haben im internationalen geophysikalischen Jahr, haben das ja miteinander getan. Die Forscher von Russland und USA zum Beispiel, den großen Kontrahenten, haben damals gemeinsam geforscht und diesen Kontinent, von dem man ja fast nichts wusste, damals erstmals so grob erkundet. Und die sagten dann, diese Forscher, die dort zusammengearbeitet haben, die sind zu ihren Regierungen gegangen und haben gesagt, also das hat gut funktioniert. Und die Regierungen haben natürlich auch gesehen im Kalten Krieg, wenn sie so einen Vertrag abschließen, dann sind sie die Sorgen um diese Region der Welt eigentlich los. Und das hat dazu geführt, dass man doch einen so feinen Vertrag hat, wie Sie sagen, richtig futuristisch. Der hat Modellcharakter, das ist ganz klar. Der hat aber auch deshalb Modellcharakter, weil man damals noch nicht viel über die Antarktis wusste. Und dann kann man ja leicht irgendwas gemeinsam beschließen. Und Gott sei Dank ist es aber so geblieben bei diesem Konsensprinzip.
Ja, wenn man von heute mal schaut, in Zeiten der Rohstoffknappheit, könnte man ja vermuten, dass die Interessen mittlerweile vielleicht anders gelagert sind. Oder sind die Rohstoffvorkommen tatsächlich nicht interessant genug in der Antarktis?
Also die Rohstoffvorkommen in der Antarktis sind noch lange nicht interessant genug. Erstens mal weiß man ganz wenig darüber. Vieles ist Vermutung, es ist ein riesengroßer Kontinent, aber nur etwa 1,5% der Oberfläche ist der geologischen Beprobung zugänglich. Alles andere ist unter Eis. Also man weiß eigentlich wenig darüber, was es gibt. Man weiß, dass an einigen Stellen kann man irgendwelche Metalle finden. Es gibt Kohle, die hat aber eine sehr niedrige Qualität und die müsste man über Tausende von Kilometern bei der Kälte transportieren. Das ist also absolut unwirtschaftlich und deshalb ist auch überhaupt kein Druck vorhanden, dort irgendwelche Rohstoffe zu fördern. Es ist nicht auszuschließen, dass der Druck in 100 oder 200 Jahren groß genug sein wird. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber also sollte es unausweichlich sein, dass die Menschheit irgendwas braucht, dann wird man sich, glaube ich, auch gemeinsam darum bemühen müssen, weil ein Land alleine wird es wegen der Umweltbedingungen nicht schaffen.
Wer hat Ansprüche und etwas zu sagen in der Antarktis? Vielen Dank an Professor Heinrich Miller vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Alle unsere Beiträge zum Thema Antarktis finden Sie bei uns im Internet, deradiowissen.de.